begin down here on the ground from the beginning, we can drive the realm complete triumphantly.
Wir dürfen ja lernen, in deutlicher Weise, dass wir in den Jahrzehnten des Übergangs leben, während welchen Gott die Gemeinde Jesu Christi, die er gesammelt hat während diesen 2000 Jahren, vollendet wird. Aber schon ein Staat Israel existiert, wodurch Gott vor aller Welt bekundet hat, ich habe den Grundstein gelegt für ein neues Zeitalter mit den Ordnungen, die Gott dem Staat Israel längst verheißen hat. Wir sind ja in die Gnade eingehüllt, ein Verständnis bekommen zu haben in Bezug auf diese gewaltige Gottesordnung, Übergang von einer Haushaltung in die andere oder von einem Zeitalter in das andere, wo sich ja die Ordnungen einige Jahrzehnte parallel laufend überschneiden. Und da ist das gut, klar zu sehen. Und so haben wir heute Abend vor uns die Apostelgeschichte mit 28 Kapiteln, also 60 Minuten geteilt durch 28, für jedes Kapitel wie viele Minuten. Der gegenwärtige Papst ist ja sehr reiselustig und setzt sich ein in einmaliger Weise. Ich weiß nicht mehr, war er es, der gegenwärtige oder ein Vorgänger, Itten. Es war vielleicht vor 10 oder 12, höchstens 15 Jahren, dass der Papst eine Reise nach Israel machte. Papst Paul. Paul, genau. Warum genau? Es ist ja der Apostel Paulus, der die Reise von Jerusalem, Weltzentrale Gottes für Israel und die Nationen, nach Rom verfrachtet wurde, in die Weltstadt der Nationen, Zentrale der Nationen, von Jerusalem nach Rom. Das ist Grundlage und Überschrift der Apostelgeschichte. Jerusalem, Mittelpunkt Israels, Rom, Zentrale der Nationen im Bereich nach Golgatha. Und da ist es einmalig und gewaltig, wie nun beginnend in Jerusalem wirklich das Wort Gottes endet, abschließt, diese Apostelgeschichte, Taten der Apostel, Aktionen der Apostel, könnte man auch sagen. Genau, Jerusalem beginnend, Rom abschließend. So lesen wir nur mit 7 Meilenstiefeln, also ausnahmsweise einzelne Verse, kaum Abschnitte, um staunend miterleben zu können, wie Gott diese Operation sachte, Schritt für Schritt und auch Schnitt für Schnitt durchgeführt hat. Kapitel 1, Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. So beginnt die Apostelgeschichte. letzter Auftrag Jesu an die Jünger, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Ja, wollen wir den ersten Reigen doch abschließen. Der Apostel Paul wurde vom Geiste Gottes von Jerusalem nach Rom geführt. Und der Papst Frau Paul, ein Bestandteil des Ratschlusses Gottes, von Rom nach Jerusalem. Und dass er ausgerechnet, weiß nicht in welcher Größe und welcher schönen Gestalt, als Gabe von Rom, vom Vatikan an Israel, einen goldenen Leuchter gebracht hat. Ne? Im Jahre 70 haben die Römer ja den wirklichen goldenen Leuchter mit als Triumphzeichen nach Rom überführt. Und der Papst Paul bringt in unseren Jahrzehnten von Rom, vom Vatikan, einen goldenen Leuchter nach Jerusalem zurück. Ich weiß nicht, wie weit ihm bewusst war, was er zur Darstellung gebracht hat. Der Weg Gottes läuft heute von Rom zurück nach Jerusalem. Sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Vers 11. Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf gen Himmel, spricht der Engel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt, hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück. Kapitel 2, Vers 5. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation derer, die unter dem Himmel sind. Also einmaliges Geschehen. Nicht es wohnten, müssen wir lesen, sondern es verweilten in Jerusalem. Die kamen zum Pfingstfest aus aller Herren Länder, aber nur Juden. Es verweilten aber in Jerusalem Juden. Von jeder Nation derer, die unter dem Himmel sind. Das ist der Auftakt zum Geschehen des Pfingstfestes. Vers 14, Petrus redet. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnen. Männer von Judäa und alle, die ihr zu Jerusalem. Das wir Jerusalem, Jerusalem, Juda, nur Juden, Söhne Israel. Dies sei euch kund und nehme zu Ohren meine Worte und so weiter. Das Wort des Propheten wird erfüllt. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geiste ausgießen werde auf alles Fleisch. Das ist schon eine Sicht ins Weite. Da haben wir Kapitel 3, den ersten Vers. Oder Vers 36 noch vom ersten Kapitel. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, diesen Jesus von Nazareth, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Kapitel 3, Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen zusammen hinauf in den Tempel. 3000 waren zum Glauben gekommen, der Juden, und die Apostel halten sich an die Ordnungen des Gesetzes, gehen in den Tempel. Vers 12, als aber Petrus es sah, antwortete er dem Volke, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber, über das Wunder? Oder was seht ihr unverwandt auf uns? Also, Männer von Israel. Kapitel immer noch 3, Vers 25. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes. Typisch. Also konzentriert rein Jerusalem, rein Juda, rein Israel. Ihr seid die Söhne der Propheten, ihr seid die Söhne des Bundes. Kapitel 4, Vers 4. Viele aber von denen, welche das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und es wurde die Zahl der Männer bei 5000, also nur Männer, sind da gerechnet. Kapitel 5, Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter den Volken. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomo. Gewaltiger Platz muss das gewesen sein. Also typisch, viele Zeichen und viele Wunder geschahen. Also nicht wie bei uns, ganz ausnahmsweise mal, ein Zeichen, ein Wunder. Typisch. Und, wollen wir gleich beachten, je mehr nun das Wort Gottes durch die Person des Paulus dargestellt, von Jerusalem sich entfernt und nach Rom herankommt, umso mehr verschwinden Wunder und Zeichen. Ganz in die Richtung der Haushaltung, die unsere dann ist. Im gleichen 5. Kapitel, Vers 28, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Das ist die Klage der Pharisäer an die Apostel. Also, die haben Jerusalem, nicht von Jerusalem zu weisen, nicht? Die haben dieses Wort Jesu vorerst ganz streng eingehalten. Letzter Vers vom 5. Kapitel, Vers 42. Und jeden Tag in den Tempel und in den Häusern hörten sie nicht auf zu lehren, Jesum als den Christus zu verkündigen. In den Tempel. Vers 3 im 6. Kapitel. So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern aus euch von guten Zeugnis. Also, ihr seht, in Israel geht es immer genau nach Zahl. Ist alles, die Zahlen spielen in Israel grundlegende Rolle. 12 Stämme, 12 Apostel und oder dann jetzt wie hier, 7 an der Zahl oder 3000 oder 5000, nicht? In Israel ist alles gezählt. Und zwar irdischerweise vor aller Welt bekannt. Bitte. Aus jedem der 12 Stämme je 12.000 versiegelt auf den Namen Jesus Christus. Das hört also in Israel im Neuen Testament oder unter dem Neuen Bund nicht etwa auf, sondern es wird noch gewaltiger. Jetzt geht es einfach in die Tausende. Ich habe mir 7000 übrig gelassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Also, wieder ein Merkmal. Wunder und Zeichen ist ein Zeichen, ein Merkmal, und alles zahlenmäßig festgelegt ein anderes Merkmal. Und geografisch fixiert. Geografisch fixiert. Vers 7, Kapitel 6 noch. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Das dürfen wir auch mal zur Kenntnis nehmen. Eine große Menge der Priester. Ja, warum gab es so viele Priester? Das waren alles. So viele es der Söhne Levis gab, waren Priester, noch nicht hohe Priester, ne? Leviten. Und dann war jedes Jahr, wurde abgewechselt, ist der hohe Priester, der nächste Jahr ist der hohe Priester. Er blieb aber Zeit seines Lebens hohe Priester in der Achtung vor dem Volk. Und jetzt taucht ein Name auf, Vers 8. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und schon ist der Name Stephanus genannt. Lesen wir am Schluss von Vers 9. Von der sogenannten Synagoge der Libertiner stritten die wider Stephanus aus Cilicien und Asien und stritten mit, also wider Stephanus. Dann haben wir das nächste, was wir beachten wollen. Ist da sehr viel geschehen, wir wollen aber nur die typischen Merkmale beachten, wie sich jetzt das gelöst werden von Jerusalem und hinübergeführt werden nach Rom verdeutlicht. Ich darf eine Zwischenbemerkung machen. Diese Richtung Jerusalem nach Rom über Griechenland sagt uns, dass der Geist Gottes, nachdem die Jahrzehnte Israels, auch des gläubigen Israels, also bis zur Zerstörung Jerusalems im Jahre 70, je näher sich dieser Zeitpunkt näherte, Zerstörung Jerusalems durch die Römer, umso mehr wurde das Evangelium immer weiter nach Westen, nach West, nach West getragen, von Paulus. Von Petrus lesen wir in der Bibel nicht, dass er in Rom war. Das heißt nicht, dass er nicht in Rom gewesen sein könnte. Aber in der Bibel lesen wir nichts. Nur von Paulus. Nur von Paulus. Was heißt das? Es gibt ja heute eine Strömung, ja, insofern verständlich, sagen wir mal, im Interesse der Christusgläubigen aus Israel heute, besonders meistens junge Leute, dass ja gerade von Langensteinbach eine Nebenarbeit darin bestand, dass ein neues Testament in das moderne, die moderne jüdische Sprache übersetzt worden ist, aber nicht aus dem griechischen Text, sondern aus dem aramäischen Text. Und die Brüder, die so sehr dafür sind, und es ist es dann soweit erreicht, das Ziel, da hat es einige dabei, die meinen, das Aramäische sei das ursprüngliche, die ursprüngliche Schrift gewesen für das Neue Testament. Aber Paulus nun, und der erscheint jetzt ja dann bald, wenn Stephanus ins Blickfeld getreten ist. Ne? Paulus nun, der wurde nun genau in die Richtung gewiesen, in welcher sein Stamm Benjamin in der Lagerordnung der Wüste schon war, nach West, Nordwest. Also, Richtung Griechenland. Und damals war von Jerusalem, sagen wir mal, bis Asien, Grenze Jerusalem, das Kleinasien, müssen wir sagen, nicht? Alles, was westlich war, der ganze Mittelmeerraum, hatte die offizielle griechische Sprache. So. Gut, genau. Das heißt, dass der Geist Gottes es ist, ja, und nicht eine menschliche Bemühung, dass unser Neues Testament in griechischer Sprache abgefasst ist. Das ist so klar, so klar. Ich bekam gerade auch unter die Augen eine Untersuchung dieser Dinge. Ja, denn Aramäisch, nicht? Wer von den Aposteln wurde Richtung Osten ins Gebiet, also das Gebiet der Aramäer und der aramäischen Sprache, gesandt. Biblisch gesehen, keiner. Wenn wir in einem Brief lesen von Gläubigen, die in Babylon sind, nicht, dann ist dort nicht Babel gemeint, sondern genau Jerusalem, das geistlicherweise Ägypten und Sodom heißt. In dem Sinne. Nun, hierher zurück. Und tatsächlich geschieht jetzt das Große oder das Unheimliche vorerst, Kapitel 7, 58. Und als sie ihn jetzt in Paul den Stephanus, und als sie ihn aus der Stadt Jerusalem hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu Füßen eines Jünglings, genannt Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, welcher betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er ruft mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. 8, Vers 1. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Ja. Wenn die Anwesenden bei der Steinigung gewusst hätten, was dieser Kleiderhüter eines Tages verkündigen wird in Bezug auf Jerusalem und Israel und die Nationen und den Heilsplan Gottes, dann hätten die ihn auch gleich gesteinigt. Vers 3, Kapitel 8. Saulus aber verwüstete die Versammlung, indem er der Reihe nach in die Häuser ging, und er schleppte sowohl Männer als Weiber fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Also verwüstete die Versammlung. Also wirklich ein reißender Wolf, der in die Herde des guten Hirten einbrach. Vers 4 und 5, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Also, jetzt hat Gott eine Verfolgung genehmigt, nicht? Damit sie vertrieben wurden von Jerusalem weg. Jetzt kommt Philippus nach Samaria. Vers 14 oder Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reiche Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, Evangelium des Reiches. Vers 14. Als aber die Apostel, welche in Jerusalem waren, gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes. Immer wird jetzt, wenn irgendetwas außer Jerusalem geschieht, von Jerusalem die Kontrolle vollzogen, ob es richtig Herr und Zuge. Oder wenn irgendwo außer Jerusalem Streitigkeiten entstanden sind oder Fragen aufgetaucht sind, lebenswichtige, dann musste immer eine Abordnung noch nach Jerusalem, und in Jerusalem wurde entschieden, so oder so. Solange Jerusalem stund, nicht zerstört war. Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Stehe auf und geh gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Also Gaza, Philistergebiet. Dann wissen wir, der Kämmerer, der Kandatsche, wer getauft, kommt zum Glauben. 9. Kapitel. Saulus aber noch Drohung und Mord, wieder die Jünger des Herrn schnaubend, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen. So. Also, das heißt ja, irgendwie, nicht nur ein wenig zwischen den Zeilen gelesen, wenn der sich jetzt Briefe geben lässt, um auch in Damaskus sein Schnauben weiterführen zu können, dass er in Jerusalem und im eigenen Land schon fertig geschnauft hat, ne? Nicht kein Opfer mehr fand oder fast keine Opfer mehr fand. Er
verwüstete die Versammlung, haben wir gelesen. Der Christusgläubigen. Und dann kommt die große Kapitel 9, die Sache. Als er aber hinzog, Vers 3, Kapitel 9, dass er Damaskus nahte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und auf die Erde fallend hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also, ihm als einzigen erscheint der erhöhte Herr vom Himmel her. Das heißt, das ist eine ganz andere Haltung, das sind ganz andere Grundlagen, ganz andere Ordnungen, die er jetzt durch diese Art, besondere Art der Berufung, erlebt und was Gott da zur Darstellung bringt. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Genau die gleichen Worte, die David gerufen hat gegenüber dem damaligen König Saul. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, an der Straße, die gerade ist, der Ananias. Denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl erstens vor Nationen, zweitens als Könige und drittens Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Vers 20. Und alsbald predigte er in den Synagogen Jesu, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber nur wo? Nur in den Synagogen. Und dann kommt er nach Jerusalem. Vers 26 im 9. Kapitel. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Da ist dieses einmalige Licht vom Himmel, das ihn umstrahlte. Und die ganze Berufung und die Zweckbestimmung der Berufung gab seiner Person schon eine Ausstrahlung. Nicht nur die Furcht, dass er der die Gemeinde zerstört hat, sondern auch die positive Ladung des Geistes, die er hatte. Vers 28. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten, also Griechen, Söhne Israels oder Juden, die eben ganz griechisiert waren, denen das Griechentum mehr bedeutete als ihr Judentum. Und jetzt, weil dieser reißende Wolf durch den Geist Gottes verwandelt worden war, in ein Land. Lesen wir in Vers 31. So hatten denn die Versammlungen durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes. Da kommt die wunderschöne Sache mit Tabitha, der Gazelle. Dürfen nicht stehen bleiben. Kapitel 10, Vers 1. Ein gewisser Mann aber in Caesarea, mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italienischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause, der dem Volke Israel viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einem Gesicht ungefähr um die 9. Stunde des Tages, das nachmittags 3 Uhr, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte: Cornelius. Jetzt kommt etwas ganz Neues, so Neues, dass Petrus sich dreimal weigert, den Auftrag Gottes auszuführen, in das Haus dieses Heiden, dieses römischen Hauptmannes zu gehen, obwohl Gott sehr deutlich mit ihm redet, und endlich kapituliert er, Petrus, kapituliert er und geht mit den Gesandten des Cornelius von Joppe nach Caesarea. Und was passiert? Er liest wieder noch schnell Vers 14 im 10. Kapitel um 15, 16. Petrus spricht, als er da das Zeug gesehen hatte, vierfüßig kriechendes Gewürm und Vögel, alles Mögliche, soll er schlachten und essen, himmlischer Auftrag. Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Es scheint also, dass in diesem wunderbaren weißen Leintuch alles Unreines Zeug war. Naja, wir haben noch nie etwas Unreines oder Gemeines gegessen. Dreimal, und dann die Stimme Gottes zum dritten Mal: Was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein. Das ist schon eine Schlagseite in das Schiff des Gesetzes. Also alle Bestimmungen des Gesetzes, die einen Unterschied machen zwischen reinem Fleisch und unreinem, es seien Vögel, vierfüßige oder Gewürm oder weiß was in Frage kommt. Ihr wisst, was eine Schlagseite ist beim Schiff. Ne? Wenn ein Schiff getroffen ist, ja, von einem Torpedo, mit einer Schlagseite. Ne? Ja. Merken wir, sachte, aber ständig, immer da ein Stück und da ein Stück und noch mehr und noch mehr, noch Jerusalem. Schon wird die Umgebung und Städte weit von Jerusalem. Nach Norden werden sie, nach Samaria, und nach Süden auf die Straße Richtung der Kandaze werden sie gesandt. Und Vers 34 und 35. Petrus aber tat den Mund auf, jetzt ist er endlich im Hause des Cornelius. In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet, bitte, nur wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm. Also, das ist auch ein Teil des sogenannten äonischen Evangeliums oder das Evangelium aller Zeitalter. Dein Reich, lesen wir in einem Psalm, ist ein Reich aller Zeitalter. Insofern, als er alles trägt, insofern, als er alles kontrolliert, alles überwaltet und überall in allen Nationen, wenn er nur wieder irgendeinen Menschen findet, der auf die Suche geht nach Gott. Und so viel er kann im gefallenen Zustand, Gerechtigkeit übt, ist ihm angenehm. Ist ihm angenehm. Weite des Herzens, also Petrus, was passiert? Er verkündigt das Evangelium. Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch aus den Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Also etwas, wir würden erwarten, dass die jubilieren und sich freuen, nein? außer sich, das ist doch unmöglich, unmöglich. Und nicht einmal durfte Petrus ihnen die Hände auflegen, um ihnen so den Heiligen Geist aus der Hand eines Israeliten, des Chefes der Zwölfe, zu vermitteln, den Heiligen Geist. Nicht? So viele ihnen da zu Pfingsten die Hände aufgelegt bekommen haben, empfingen dadurch den Heiligen Geist. Nicht? So, dann waren sie also abhängig von den Aposteln. Und hier ein römischer Hauptmann, da macht der Geist Gottes, was er will, wann er will und wo er will. Ne? Gerieten sie ausdrücklich, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Und jetzt hinterher kommt Petrus und sagt, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben? Gleich auch wie wir. Bitte, gleich auch wie wir. Die Apostel bekamen den Heiligen Geist auch direkt von Gott, vom Geist. Nicht? So, gleich wie wir. Kapitel 11, Vers 1. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm, also nicht etwa die Ungläubigen, sondern die Gläubigen. Ne? Und sagten, du bist zu Männern eingekehrt, die Vorhalt haben und hast mit ihnen gegessen. Alles nach dem Gesetz. Und dann noch zusätzliche Gesetze, die ihre Gesetzeslehrer noch festgelegt hatten. Also Petrus ist da jetzt Angeklagter vor seinen seinen Brüdern. Da muss er sich rechtfertigen. Vers 15. Indem ich aber zu reden begann, bei Cornelius rechtfertigt er sich, fiel der Heilige Geist auf sie, sowie auch auf uns im Anfang, auf uns Apostel. Vers 18. Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, Vers 19, welche wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu niemand das Wort als nur zu Juden. Merken wir. Also immer noch Jerusalem gebunden, Israel, Juda. Als nur zu den Juden. Jetzt in Antiochien kamen, als sie nach Antiochien kamen, haben sie auch zu den Griechen geredet. Solche, die von Antiochien kamen, haben auch zu den Griechen geredet, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Wir merken jetzt auch, je mehr es nach Rom geht, verschwindet das Zahlenmäßige bestimmt. Etliche, große Zahlen, wenige und so weiter. Vers 22. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Welcher, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, eigenartig, das Wort Gnade taucht hier zum ersten Mal auf, sich freute und alle ermahnte mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Vers 25. Er zog aber aus nach Tarsus, der Barnabas nämlich, um Saulus aufzusuchen. Also Saul, der Bekehrte. war offenbar so Fremdling unter den anderen Aposteln, nicht? Dass er sich in seine Heimatstadt zurückbegeben hat und dass Barnabas, dieser prächtige Mann, an diesen Saul erinnert wurde und die Reise unter die Füße nahm nach Tarsus. Und was hat er zu tun? Da war der Saul nicht in einer Christenversammlung in Damaskus, nicht? Sondern er musste ihn suchen, bis er ihn fand. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Eine zahlreiche Menge, Mitte der 26. Und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden, taucht das Wort auf. Christen, zum ersten Mal. Christen, ne? In Jerusalem, in Israel, wurde niemand Christen genannt. Ne? Erst hier, außerhalb, in Antiochien. Letzter Vers, 30, 11. Kapitel. Was sie auch taten, indem sie es an die Ältesten sandten, durch die Hand des Barnabas und Saulus. Beachten, durch die Hand des Barnabas erstens und noch nicht des Paulus, sondern des Saulus. Jetzt ist immer Barnabas der Erste, der genannt wird, der Führer der beiden, der den Vortritt hat. Und jetzt noch Saulus. Und dann auf einmal lesen wir dann Barnabas und Paulus. Und wieder etwas später lesen wir Paulus und Barnabas. Merken wir etwas? Wenn ein Chirurg von Format seine Operation vornimmt, dann macht er auch Narkose und Schnittchen für Schnittchen, ganz fein sauber. Äderchen um Äderchen und, bis er diese Sache hat. Ja. Und dann kommt die große Wendung. Dann wird rausgeschnitten und weggetan, dann ist nicht mehr taugt, nicht, um das Ganze zu heilen.
Bitte Kassette wenden.
Zeit, dass wir hier weiter fahren. Wir sind jetzt in Kapitel 11 am Schluss angekommen. Durch die Hand des Barnabas und Saulus. In Kapitel 12 lesen wir noch die ersten drei Verse. Und um jene Zeit aber legte Herodes, der König, die Hände an etliche von der Versammlung, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort, auch Petrus festzunehmen. Jetzt kommt eine Situation, wo Gott nicht mehr die Hände über die 12 Apostel hält, nicht? Dass denen gar nichts passieren kann, sondern furchtbar, unverständlich. Warum genehmigt Gott so etwas? Sie werden wohl erinnert, Johannes der Täufer, von Gott gesandt, Vorläufer, Propagandaminister für Jesus Christus, wird enthauptet. Ah ja, der Jesus wurde gekreuzigt. Jetzt kommen halt wir dran. Jakobus, der Bruder des Johannes. Also der Jakobus, der dann die Briefe geschrieben hat, oder seinen Brief geschrieben hat, das ist der leibliche Bruder des Herrn, Jesus. Nach der Geburt Jesu war ja dann zwischen Josef und Maria normales Eheleben. Und kennen wir nicht seine Brüder und seine Schwestern? Also ist er auch einer wie die anderen. War dann das Kriterium der Juden. So. Also jetzt schon eine ganz neue Richtung, wo Gott jetzt die ersten Säulen in Jerusalem fallen lässt, mal die erste, Jakobus, der eine, und so geht es dann weiter. Wir sind jetzt in Kapitel eigentlich 11 am Schluss und fahren dann das nächste Mal in 8 Tagen weiter.
In der Apostelgeschichte weiter blättern.
Apostelgeschichte, Kapitel 13, wollen wir weiter lesen. Apostelgeschichte, eigentlich Praxis der Apostel. Das ist ein Fremdwort, Praxis, kommt aus dem Griechischen und heißt hier Praxis der Apostel. Also, nicht Gegenteil, sondern das Gegengewicht dessen, was das Wort Gottes als Lehre bezeichnet. Das ist also die Praxis neben der Lehre. Als Ergänzung, Gegengewicht. Wir dürfen beachten, dass diese Praxis der Apostel zwei der großen Weltzentren anfangs und als Ende in sich oder an sich trägt. Jerusalem, Ausgangspunkt, Endpunkt Rom, Weltmetropole der Nationen. Jerusalem, Gottesmetropole. Göttliches Zentrum. Von Jerusalem nach Rom. Jerusalem, in der Mitte, nehmen wir nur in Erinnerung, die erste große Weltstadt Babel, im Osten. Rom im Westen. Jerusalem in der Mitte. Drei Weltmetropolen, die im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte wirklich Mittelpunkte, Brennpunkte, Pole sind im ganzen Ablauf. Die vier Weltreiche beginnen ja in Babel von Osten nach Westen und enden mit Rom vorerst. Wir dürften sehen, Rom, das dann zerfiel oder sich zusammensetzte als sogenanntes Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Und dass diese Doppelbenennung direkt prophetisch richtig vor uns steht. Warum? Denn die germanischen Staaten, also Heiliges Römisches Reich, das sind die romanischen Sprachen und Völker, deutsche Nation, das sind die germanischen Sprachen und Völker. Die letzteren haben sich nach Westen weiter abgesetzt, nach Nordamerika, die germanischen Nationen und Sprachen und die romanischen Nationen und Sprachen nach Südamerika. Und nun eigenartig, dass die Weltreiche, die im Heilsplan Gottes eine große Rolle spielen, die befinden sich fast alle, mit Ausnahme Ägypten, und Ägypten ist nicht sehr weit davon entfernt, in unserer sogenannten gemäßigten, vielleicht etwas leicht südlicheren Zone. Nicht? Babel, Persien, Griechenland, Rom, dann England, Amerika, USA. Also diese Weiterwanderung oder das weitere, die Ergänzung des Standbildes, das Gott dem Daniel im zweiten Kapitel gezeigt oder dem König Nebukadnezar gezeigt hat, von Daniel göttlich ausgelegt worden ist, ist das Geschehen auf unserer Erdoberfläche, ja nur wie wir gelernt haben, nur der Schattenriss. Ein Schatten, der in der Regel horizontal auf der Projektionsfläche der Erde verläuft. Währenddem die eigentlichen Weltreiche, du bist das Haupt von Gold, am Throne Gottes, Gold,
andere Ordnungen von heiligen, gewaltigen, kosmischen Weltreisen, und zwar immer vom Thron Gottes der Erde näher, bis zuletzt dann eine Vermischung von Eisen und Thron gefunden wird. Thron sind wir Menschen, was haben wir da gesungen? Wie der Thron in Töpferhänden, da haben wir es ja deutlich viermal gesungen. So ist es, und die eisernen Weltmächte sind die, die direkt in der Unsichtbarkeit um unsere Erde herum von Gott eingeordnet sind. Große Rolle spielen für uns heute. Nun, zurück. Das Ende kehrt zum Anfang zurück, das heißt, Babel wird wieder die Hauptrolle spielen, und nicht nur Hauptrolle im Sinn von Theatervorführung, sondern das Wort Gottes durch Daniel an Nebukadnezar: Du bist das Haupt von Gold. Das bleibt. Und immer ist das Haupt die Zentrale, die alles ordnet und bestimmt und kontrolliert und überwaltet. Kehrt zum Anfang zurück, nur mit dem Unterschied, dass vom Westen her alle bisherigen Weltreiche nacheinander jetzt gleichzeitig global und universal da sein werden. Denn nicht nur die irdischen Weltreiche werden zerstört, wenn Christus kommt in großer Macht und Herrlichkeit, sondern auch die kosmischen. Alle die kosmischen Weltreiche, die eben jedes auf seine Weise gegenüber den Normen Gottes mindestens so versagt hat, dass sie diesem Gericht verfallen sind. Standbild, das steht natürlich, bis ein Stein kam, vom Berge sich losriss, herunterkam und das ganze Standbild an seine Füße von Eisen und Zorn schlug, sodass zugleich das Gold, das Silber, das Erz, das Eisen zermalmt worden sind. Sowohl im Weltall als auf unserer Erde. Also bei der Auslegung der gegenwärtigen Geschehnisse oder Auslegung der Zeit und übrigen prophetischen Schriften gilt es zu beachten, dass jetzt alles global geschieht, mindestens das ganze Erdenrund betreffend, und universal geschieht. Himmel und Erde werden erschüttert. Und alles gleichzeitig da ist, was da war und geschah. Und nun, Jerusalem ist und bleibt die Mitte. Jerusalem wird ja im Ablauf bei dem Standbild gar nicht erwähnt. Aber sehr fein zwischen Brust, Meder und Perser, Bauch und Lenden, Griechenland ist der Nabel. Jerusalem ist der Nabel der Erde. Sie ist schon da, nur wird Jerusalem, Israel da gar nicht erwähnt im Ablauf der Dinge. Ist und bleibt die Mitte. Und was die östlichen Reiche sind, das sind die ausgestreckten Arme, die dann auch vom Westen her erreicht werden und vollständig beherrscht werden. Also China und Japan. So, jetzt Apostelgeschichte 13. Wir haben das zuletzt noch beachten dürfen, nachdem der Saul von Übergang, grundsätzliche Schau, Übergang von Jerusalem nach Rom, Praxis der Apostel, gleichsam eine Operation Gottes am Leib der ganzen Menschheit, von Jerusalem ausgehend, nach Westen bis Rom schreiten, wie sorgfältig sein der Geist Gottes, die Vorzüge Jerusalems, Israels und Judas, je mehr die Taten der Apostel, besonders dann des Apostels Paulus, nach Westen vorrücken, Richtung Rom, umso mehr fallen die Vorzüge Israels weg. Und zwar wunderbar fein. Da macht der Geist Gottes ein zartes Schnittchen nach dem anderen. Das ist reif weg. Das ist reif weg. Und die neue, das neue Licht des Evangeliums, der Gnade Gottes, ohne Gesetz und ohne Werke, dem Apostel Paulus anvertraut, nimmt mehr und mehr zu und dann in Rom angekommen, zum letzten Mal sagt er, von nun an wende ich mich zu den Nationen. Rom. Die kleine Sache, Saul von Tarsus erscheint, zuerst negativ, dann erscheint ihm der Herr, aber er bleibt immer noch der Saul. Dann kommt er mit den Brüdern im Glauben zusammen. Da ist Barnabas, der ihm sehr zugetan ist. Und dann lesen wir immer zeitlang Barnabas und Saulus. Und dann lesen wir Barnabas und Paulus von einem Punkt an. Und auf einmal lesen wir Paulus und Barnabas. Merken wir, sorgfältig, ein Schnitt nach dem anderen, eine feine, zarte Umstellung nach der anderen. Kapitel 13. In Antiochien, der dortigen Versammlung, waren Propheten und Lehrer, werden mit Namen genannt, und hier dann noch Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus. Vers 4, sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geiste, gingen hinab nach Seleucia, und von dort segelten sie nach Zypern. Und als sie in Salamis, einer Stadt von Zypern, in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Immer geht Paulus zuerst, wenn er in eine Stadt gekommen ist, erkundigt er sich zuerst, gibt es da eine Synagoge der Juden. Leider Luther nicht schlecht übersetzt und noch andere Übersetzungen, ganz da klar, Synagoge, da weiß jeder mal, um was es geht, Schule der Juden, nicht? Ja. Der Judenschule. Ja. Man sagt, ja, da geht es zu wie in einer Judenschule, nicht? Also, das ist mir ganz schön. Ja. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Sie fanden einen gewissen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden. Warum betone ich das so deutlich? Für mich ist der falsche Prophet, der die Hauptrolle spielen wird, natürlich ein Jude. Und der Antichrist ist nicht ein Jude, sondern ein Sohn Israel. Einer aus den 12 Stämmen, dem Blut nach. Wahrscheinlich aus dem Stamme Dan. Dan ist eine Schlange, eine Hornotter am Weg. Einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden. Mit Namen Bar Jesus, Sohn Jesu, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war. Dieser Prokonsul, ein verständiger Mann, dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul von dem Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, eben haben wir von einem Sergius Paulus gelesen, jetzt kommt auch der Saul, der taucht auf unter dem Namen Paulus. Erfüllt mit Heiligem Geiste, blickte unverwandt auf ihn hin und sprach, O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und alsbald fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihm an der Hand leiteten. Als der Prokonsul sah, was geschehen war, gelangte er erstaunt über die Lehre des Herrn. Auf der Insel Zypern ist das geschehen. Sie fahren weiter, kommen nach Antiochien in Pisidien. Und sie gingen am Tage des Sabbats in die Synagoge und setzten sich. Sehr schön, Vorsteher bitten die Ankömmlinge, Brüder, wenn in euch irgendein Wort der Ermahnung an das Volk ist, so redet. Natürlich, Paulus jetzt, der meldet sich, beginnt mit Abraham einige Züge aus der Geschichte Israels über Saul, und kaum hat er David erreicht, mit wenigen Sätzen. Und nachdem er ihn, den Saul, weggetan hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinem ganzen Willen tun wird. Hier wieder ein Beispiel dafür. Da ist nun David ein Modell Jesu Christi. Und bei diesem Modell Mensch David werden Dinge genannt, auf ihn gedeutet, auf David damals gezeigt. Er, Mann nach meinem Herzen, wird meinen ganzen Willen tun. Stimmt das bei David? Nein. Aber stimmt es bei dem Original, für welches David nur ein Modell ist? Ihr erinnert euch, ich sage meinem Aufträger, sehen Sie, das ist jetzt Ihr Haus, ne? Dabei ist nur das Modell. Ne? Das ist gar nicht dein Haus, das ist nur Pappdeckel, Dachdorf. Ne? So. Aber ich sage, das ist Ihr Haus. Und da ist der Haupteingang, Eichenholz, Kunstschmiedearbeit, Gartentür und so weiter und so weiter. Also. Und richtig, haben wir ja gleich. Der meinen ganzen Willen tun wird. Aus dessen Samen hat Gott nach Verheißung den Israel als Erretter Jesum gebracht, nachdem Johannes angesichts seines Eintritts zuvor die Taufe der Buße dem ganzen Volke Israel verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er: Wer meinet ihr, dass ich sei, also Johannes? Ich bin es nicht, nämlich nicht der Messias. Ich bin es nicht. Siehe, es kommt einer nach mir, dessen ich nicht würdig bin, ihm die Sandale an den Füßen zu lösen. Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und die unter euch Gott fürchten, euch ist das Wort dieses Heils gesandt. So kommt die ganze Rede und wir lesen weiter. In Vers 40 wird Paulus, nachdem er erzählt hat, wie es dem Herrn Jesus, diesem Messias, von den Obersten und Ältesten ergangen ist, in Vers 40 von Kapitel 13: Sehet nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Sehet ihr Verächter und verwundert euch und verschwindet. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Also das Jesus genannt und sein ganzes Werk und die ganze Vollbringung der Erlösung. Wenn natürlich Paulus dann so schließt mit seiner Rede, muss er sich nicht wundern, dass da etlicher Widerstand aufgeht.
Nun, zuerst ist es so, als sie aber hinausgingen, baten sie, dass auf den folgenden Sabbat diese Worte zu ihnen geredet, also wiederholt würden. Als aber die Synagoge aus war, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten, den Paulus und Barnabas, ja, Paulus und Barnabas, welche zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, jetzt in der Gnade Gottes zu verharren. Gnade Gottes läuft immer mehr hervor. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt. Um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, widersprechend und lästernd. Paulus aber und Barnabas gebrauchten Freimütigkeit und sprachen: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Das ist die erste Ankündigung des Paulus. So wenden wir uns zu den Nationen. Denn also hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, auf dass du zum Heil, zur Rettung der Nationen gesetzt bist, auf dass du zum Heil seist bis an die Enden der Erde. Als aber die Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten so viele, die ihr zum ewigen Leben verordnet war, merken wir auch, nicht mehr 1000 oder 3000 oder 5000 in Jerusalem, dass nur noch so viel etliche Einzelne zum ewigen Leben verordnet waren. Diese eifersüchtig gewordenen Juden, Mitte der 50, erweckten eine Verfolgung wie der Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geiste erfüllt. Ich habe mich immer wieder gefragt, ja, wenn Paulus wieder vertrieben wurde oder selbst weg in eine andere Stadt verzogen ist, dann waren ja die Zurückgebliebenen, und da waren ja außerordentlich viele, immer wieder, der Verfolgung ausgesetzt und ohne einen festen Anker. Aber, was haben wir eben gelesen? Wohl voll Freude waren sie und voll Heiligen Geist. Kapitel 14. Jetzt kommen sie nach Ikonium. Wieder gehen sie zusammen in die Synagoge der Juden. Sie reden so, dass wieder eine große Menge, sowohl von Juden als auch von Griechen, zum Glauben kam. Die ungläubigen Juden aber reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen wieder die Brüder. Sie verweilten nun, also trotzdem, lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Worte seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder gesehen hat. Also hier noch, das Wort der Gnade leuchtet immer mehr auf, aber Zeichen und Wunder sind noch in Ordnung. Dann kommen sie nach Lystra. Von Ikonium fliehen sie. Eine Warnung hin. Kommen sie nach Lystra, ein lahmer Mann, den sie heilen. Sehr schön, Vers 9. Dieser hörte Paulus reden, welcher, als er unverwandt auf ihn hinblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, mit lauter Stimme sprach: Stelle dich gerade hin auf deine Füße. Er sprang auf und wandelte. Und jetzt, wie die Volksmenge in Lystra das sieht, geschieht Gewaltiges.
erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lykaonisch, die Götter, war nicht Götzen, sondern Götter, Mehrzahl von Gott. Gott heißt im Griechischen Theos, haben wir gelernt. Und Mehrzahl von Gott ist Theoi. Also die Theoi sind den Menschen gleich geworden und sie sind zu uns herabgekommen. Nicht verlegen, um was für zwei Götter es sich hier handeln muss. Nennen sie Paulus Zeus, Barnabas, den prächtigen Mann Zeus, und Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Ja, es wird schon offenbar, wer von beiden nicht nur zuerst genannt wird, der Paulus und der Barnabas, sondern welcher von beiden der Wortführer geworden ist. Ja, Hermes ist der griechische Name für Merkur, den Gott der Kaufleute. Merkur, und ein Kaufmann muss ja gut reden können, die Ware anzutreiben. Merkur sind auch die Herolde, Merkur, die das Wort führen. Also den Paulus nennen sie Merkur, weil er das Wort führte. Und den Barnabas, Merkur ist der kleinste unter den Planeten, also bei uns am nächsten der Sonne, Merkur. Und den Barnabas, den prächtigen Mann, gleich Zeus. Das war unter den Göttern der Chef bei den Griechen. Zeus. Auf Lateinisch Jupiter. Also Jupiter, der größte unter den Planeten von unserem Sonnensystem, ist in der Gestalt des Barnabas erschienen und Merkur in der Gestalt des Paulus. Paulus, der das Wort führte. Liebe Geschwister, hier eines der vielen Beispiele, wie unser Gotteswort Namen und Bedeutungen von Sonne, Mond und Sterne immer wieder herausgreift und ins Wort Gottes hineinfließt, webt. Und für uns sind das so nebentechnische Dinge vorerst. Und in Wirklichkeit sind das gewaltige Aussagen und Offenbarungen. Sofort meldet sich der Priester des Zeus, also des Jupiter, welcher vor der Stadt war, und brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit den Volksmengen opfern, den beiden Göttern. Natürlich Paulus und Barnabas erschrecken und brachten es kaum fertig, die Menge zum Schweigen zu bringen, nicht? Was die beiden hier erlebt haben, wird wieder einmal im Gericht über Israel erscheinen, nämlich. Da in Lystra wurde ein einzelner Mann Mensch geheilt. Und die ganze Stadt und die Priester, Oberpriester des Zeus glaubten sowas und haben sich sofort geneigt, diesen Göttern also die Ehre zu geben und das die führenden Opfer zu bringen. Genau. Und viele Witwen waren Israel. Nur eine Witwe, zu der Elias hingeht. Die Leute von Ninive haben Buße getan. Mehr als Jonas ist hier. Eine Königin von Saba kam. Mehr als Salomo ist hier. Und Israel, ja, das arme Israel. Also nie vergessen, nicht zuletzt um unsere Willen alles. Zurückgesetzt. Und jetzt die ganze Apostelgeschichte, die chirurgischen Eingriffe Gottes geistlicher Art, nachdem die Decke auf Herzen und Augen Israels völlig gelegt worden sind, sorgfältig operativ zu den Nationen völlig übergehen, bis Jerusalem und der Tempel grauenhaft zerstört werden und die Söhne Israels, Juda unter alle Nationen zerstreut werden, um unsere Seele. Wunderbare Worte, abschließend die Menge beschwichtigend in Vers 16 und 17, Der Gott, der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Ist unser Gott nicht viel zu weitherzig und zu großzügig? Der lässt alle Nationen Jahrhunderte, Jahrtausende lang ihre eigenen Wege gehen. Schreckliche Wege. Wiewohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeichen gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Und als sie dies sagten, stillten sie kaum die Volksmengen, dass sie ihnen nicht opferten. Liebe Geschwister, das dürfen wir bei jeder Gelegenheit all unseren Geschwistern sagen. Wenn, wie wir Frommen zu sagen pflegen, die Welt nach ihrer Weise ihre Feste feiert und sich freut und isst und trinkt, nicht, vergessen wir Frommen, was hier geschrieben steht. Dass es unser Gott ist, der ihnen das alles geschenkt hat. Regen und Nahrung und Trank, Speise und Trank und Freude im Herzen, dass sie sich freuen können. So. Ich bin versucht, noch etwas zu sagen. In dieser Hinsicht, jetzt hätte ich aber beinahe gesagt, sind wir die traurigsten Tröpfe. Ja. Wie viel Mal muss man uns sagen, freut euch gelegentlich? Dann endlich auch wieder einmal ein wenig. Nicht? Wie viel Mal muss man uns sagen, und wir sind immer noch zu faul, Gehorsam zu leisten. Bruder Heil hat immer wieder richtig gesagt, Paulus schreibt, ich will mich freuen und ich freue mich. Ja. Also, ich sage mal, also, jetzt mal nichts mehr los, jetzt freuen wir uns einfach. Sagen wir, haben allen Grund, uns zu freuen, jederzeit, alle Wege. Uns zu freuen, im Herrn. Freut euch alle Wege, im Herrn. Und da geht es, immer, alle Zeit. Paulus, der hat schon einiges von der Großzügigkeit und Weitherzigkeit des Herrn mitbekommen, der ihn so wunderbar begnadet. Genau wieder so, auf eine Art und Weise, die dem Gesetz vollkommen unmöglich wäre. Direkt ein Schlag in die Bestimmungen des Gesetzes. Es kamen aber aus Antiochien und Ikonium Juden an, und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, kurz und bündig, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, indem sie meinten, er sei gestorben. Die Jünger kommen, umringen ihn, und Paulus steht auf und kehrt mit den Jüngern zurück in die Stadt. Er mahnt sie, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Diese, sagen wir einmal, äußerlich vielleicht eine Stunde dauernde Zeitspanne, Paulus ist gesteinigt, bleibt tot liegen, wie sie meinen, wird zur Stadt hinausgeschleppt, liegen gelassen, dann kommen die Brüder, umbringen ihn, schreien zum Herrn. Und jetzt steht er auf. Da bin ich für mich überzeugt, mit dem Hinweis etlicher Brüder, dass wenn Paulus von sich schreibt und ja, in geistlicher Zurückhaltung von sich schreibt, in der dritten Person, ich kenne einen Menschen, der wurde entrückt bis in den dritten Himmel, bis ins Paradies. Einen Menschen, der Dinge hörte, war, die kein Mensch aussprechen kann. Ob der Betreffende bei dieser Entrückung sein Leib auch dabei war oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er im Geiste im dritten Himmel war, im Paradies. Was heißt das? Der dritte Himmel ist der Himmel selbst, nach Hebräer 9. Nicht von dieser Schöpfung. Es gibt eine erste Hütte Gottes, das Heiligtum, und dann gibt es ein Allerheiligstes, die wird in Hebräer 9 die zweite Hütte genommen. Eine dritte gibt es nicht, eine kosmische. Also erster Himmel, gestirbter Himmel, zweiter Himmel, wo der Thron Gottes ist, das Allerheiligste, in diesem Welt. Aber Gott wohnt ja nicht hier, sondern er thront hier. Er wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. Und Christus ist eingegangen in ein Heiligtum, nicht mit Händen gemacht, das heißt, welches nicht von dieser Schöpfung ist. Also weder von diesem Himmel noch von dieser Erde. Ja. Das heißt, Paulus wurde entrückt in den dritten Himmel, das heißt, außerhalb der jetzigen Schöpfung. Und in was für ein Paradies? Ins Originalparadies. Ohne Anfang und ohne Ende. Der wirkliche, ursprüngliche Garten Gottes. Der Mensch wurde ja geschaffen als Abbild des Reiches Gottes. Und wenn Gott dann für den eben geschaffenen Menschen einen Park, einen Garten Gottes, für das die geeignete Umgebung hielt, nicht? Dann ist ja klar, wenn Adam Abbild Gottes ist, dann ist Gott, wie wir gelernt haben schon, der Originalmensch. Gott ist der Originalmensch. Ist es dann eine Ehre und etwas Wunderbares, Mensch sein zu dürfen, auch im Gefangenenzustand? Wenn Jesus sich mit Vorliebe dann immer wieder bezeichnet als des Menschensohn, stimmt dann auch. Des Originalmenschensohn. Und natürlich dann, weil dieser Originalmensch gleichzeitig Gott ist, der allein wahre, ist er natürlich auch Gottessohn. Menschensohn ist er geworden in seiner Erniedrigung, in die gleiche Stadt des Fleisch der Sünde, zur Erlösung von der Sünde. Originalparadies. Denn von dem Eden von Adam und Eva lesen wir, und ein Strom ging aus von Eden. Und bewässert ist das Paradies, das Eden auf der Erde. Original Eden. Es gibt ein irdisches, gab ein irdisches Eden, und gibt ein himmlisches Eden, und gibt ein Original Eden. Garten Gottes. Kapitel 15. Von dannen segelten sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden sind. Also, jetzt sind sie in Antiochien. Kapitel 15. Und etliche kamen von Judäa herab, also Judäa, Jerusalem ist immer noch der religiöse Mittelpunkt des Glaubens. Und Jerusalem ist immer die hochgebaute Stadt. Nach Jerusalem geht man hinauf und von Jerusalem kommt man herab. Und lehrten die Brüder in Antiochien, wenn ihr nicht beschnitten worden seid, nach der Weise Mose, so könnt ihr nicht gerettet werden. Also wer, was waren das für Männer, die das gesprochen haben? Brüder in Christus, nicht nur Judenbrüder. Und Brüder in Christus. Stimmt, was Paulus zuletzt erlebte, immer noch. Tausende der Juden gläubig an den Herrn Jesus und alle sind eifrig für das Gesetz. als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel.
Fortgang auf Kassette 2.